Deutschlandfunk. Mikrokosmos.
Heute aus London mit Marietta Schwarz. Art of Brexit. Eine Sendung über den Brexit, die Kunst und die Auswirkungen des Brexit auf die Kunst. Und diese Sendung beginnt mit einem Schwein. Einem Schwein in der Londoner Serpentine Gallery. Hier wird die erste Ausstellung mit Brexit-Kunst eröffnet. The Most Popular Exhibition Ever von Grayson Perry, einem in England sehr populären Künstler. Er hat dieses riesige Sparschwein mit zwei Köpfen gleich im ersten Raum der Ausstellung platziert. Sie hören es vielleicht im Hintergrund, da wird auch ordentlich was reingeworfen. Was vielleicht auch daran liegen mag, dass dieses Schwein nicht einen, sondern viele Schlitze hat, alle beschriftet mit Begriffen, die man so aus gesellschaftlichen Debatten derzeit kennt. Politisch rechts, alt, weiß, männlich oder eben links, urban, weiblich.
I chose beer. But you put...
I put...
Quite a lot of them.
Remain, black, left, young, female and hope.
Das Paar neben mir hat sich gerade für Angst, links, jung, weiblich und die Hoffnung entschieden. Remain steht da auch und Leave. Ein Brexit-Schwein? Die ältere Kollegin von der BBC, diese Frau mit dem hochgeschlitzten Abendkleid, es ist ja erst früh morgens. Also, die schüttelt den Kopf. Nein, der Brexit-Raum ist doch nebenan. Dann frage ich eben mal die junge Museumsangestellte.
Do you know if this is a Brexit-Pick?
Die Idee ist, dass du das Geld durch einen Schlitz deiner Wahl wirfst. Ja, es geht um den Brexit und das Thema Spaltung der Gesellschaft.
Yeah, it's about the divisions.
Yeah, but it ultimately the kind of all the money falls into the same place.
Aber am Ende fällt das Geld ja in einen gemeinsamen Topf.
Ja, ein Sparschwein für Brexit-Befürworter und Gegner und am Ende landet alles im selben Bauch. An der Wand in diesem ersten Raum hängt ein mehrere Meter großer Holzschnitt. Darauf eine Frau liegend mit männlichem Geschlecht allerdings auf einem Sofa in einem Atelier. Offensichtlich Grayson Perrys Atelier. Ja, Grayson Perry, das kann man an dieser Stelle ja mal erwähnen, gilt in England nicht nur als der berühmteste Töpfer, sondern auch der berühmteste Transvestit, zumindest seitdem er 2003 den Turner-Preis gewonnen hat, was ihn in die breite Öffentlichkeit katapultierte. Inzwischen ist Grayson Perry 57 Jahre alt, hat den Brexit zu einem seiner Themen gemacht und ein Satz, der mir von ihm hängen geblieben ist, ist der: Als Künstler finde ich den Brexit aufregend, aber kein Zweifel, das wird ein Desaster. Das wird er dann hoffentlich später noch vertiefen. Und es scheint, ja, da ist er.
Sorry about the weather.
Oh, is that your fault?
Yeah, definitely.
Okay, das ist jetzt tatsächlich hier ein Fotocall, wie man ihn auch vom roten Teppich beim Festival oder bei einer Fashion Week erleben könnte. Stichwort Fashion. Grayson Perry trägt ein sehr kurzes Kleid, A-Linie, vorne drauf, prangt abstrahiert ein Teddybär im Batik-Look. Der Teddy, der taucht in seinem Schaffen auch immer wieder auf. Für Perrys Verhältnis ist ein relativ schlichtes Kleid, aber der Mann ist zweifelsohne raumgreifend.
Sorry. Excuse me, can the press photographers get a picture, please?
Your press? Oh, really? And what am I?
You're a man with an iPhone.
Sie ist also die echte Pressefotografin, eher nur der Mann mit dem iPhone. So hört sich das an, wenn britische Kulturjournalisten zu Paparazzi mutieren.
Can we have one to the bottom, please?
Starrummel in der Serpentine Gallery. Die Journalisten, die laufen ihm jetzt noch ein bisschen hinterher. Er ist ein Publikumsliebling, wie man hier sieht. Wo war ich eigentlich stehen geblieben? Grayson Perry und der Brexit, genau. Es gibt mehrere Werke zu diesem Thema hier in der Ausstellung, unter anderem zwei Vasen, eine für die Brexit-Befürworter, eine für die Brexit-Gegner. In der Form ganz klassisch, aber was sich auf der Oberfläche abspielt, das ist so eine Mischung aus Comic, Collage, überlagert dann auch noch von Ornamenten. Man sieht Ausschnitte aus Stadtplänen in Gold gedruckt. Man sieht Werbung, Marmite, Heinz Ketchup, Cadbury. Die Queen ist auch drauf, David Bowie. Also voller popkultureller Bezüge, fast kitschig.
Hans-Ulrich Obrist, Sie sind künstlerischer Leiter der Serpentine Gallery. Ich würde gerne mit Ihnen kurz mal so generell über das Werk von Grayson Perry reden. Wie würden Sie das denn beschreiben, seinen Stil und seine Inhalte?
Ja, es gibt verschiedenste parallele Realitäten in dem Werk. Es gibt eben das Werk als, wenn man so will, Bildhauer mit Pottery, also der mit diesen Pots arbeitet seit sehr langem. Es gibt gleichzeitig auch sein druckgrafisches Werk, er arbeitet immer mit Holzschnitt. Es gibt das Werk mit Installation, es gibt das Werk als Schriftsteller, weil er schreibt ja auch Bücher, die eigentlich natürlich viel zu tun haben, auch mit der Kunst. Die sind aber nicht nur über die Kunst, sondern allgemeine Bücher. Es gibt ein neues Buch über Maskulinität von ihm, es gibt ihn als Broadcaster und halt als öffentliche Figur hier in England. Also es gibt diese verschiedensten parallelen Realitäten. Und für die Ausstellung hier hat er vor allem sich eingelassen auf diese Brexit-Thematik, genau ein Jahr her, und hat eben über Social Media mit sehr vielen Menschen in ganz England kommuniziert und versucht auch herauszufinden, was die Positionen sind, und hat Dinge herausgefunden, wie zum Beispiel, dass Menschen, die gegen den Brexit sind, sind die viel besseren Fotografen als Menschen, die für den Brexit sind. Oder gleichzeitig auch sehr überraschend, dass sowohl Leute, die für den Brexit, auch gegen den Brexit sind, irgendwie David Bowie als ihre Überfigur haben. Also es gibt sehr viele interessante Dinge, die er dabei herausgefunden hat. Und das ist alles entweder direkt oder indirekt auch in diese Ausstellung eingeflossen.
Das hört sich jetzt erstmal so an, als ob er sich einen großen Spaß aus diesem Thema macht. Aber es ist ja mehr dahinter, ne?
Nein, es ist nicht ein Spaß. Es ist schon sehr ernst, weil er wirklich einfach herausfinden will. Weil im Endeffekt ja niemand richtig weiß, wie es dazu kam. Niemand richtig weiß, wie die Positionen sind. Und er wollte, es geht wirklich in der Recherche, er wollte rausfinden und hat es dann transformiert. Es geht ja nicht hier um das Wiedergeben von Daten, er hat das ja dann in Werke transformiert.
Das ist etwas, was sich durch sein Werk so ein bisschen zieht, ne? Also quasi ein politisches Engagement oder ein großes Interesse an dem, was in der Welt vor sich geht. Auch, würde ich sagen, hier in Großbritannien, aber eben auch so diese Rückkopplung zum Individuum, könnte man sagen, ne?
Genau, und es geht auch immer um die Frage halt von, er interessiert sich sehr für diese Frage von Exklusivität und dem Populären und dass sich das nicht notwendigerweise ausschließt. Es gibt ja auch ihn als Broadcast, also während der Ausstellung das Abend, dann gibt es eben eine BBC-Serie, die er parallel dazu entwickelt.
Die haben Sie bewusst nicht gezeigt. Also da, wo er die Masse erreicht oder das Filmische, haben Sie jetzt ganz bewusst rausgelassen?
Ja, das findet ja online statt, das findet im Fernsehen statt es ist sehr komplementär. Und deshalb war es uns auch wichtig, zum ersten Mal hier ein bisschen zu fokussieren auf diese Notizbücher. Was immer es ist, es kommt eigentlich alles aus diesem Amalgam, aus diesem Malström dieser Notizbücher raus.
Also es gibt schon einen Hauptraum, ne? Das ist der...
Ja, es gibt bei uns immer einen Hauptraum, weil die Galerie...
Der Brexit-Raum.
Die Galerie ist ja eigentlich ein ehemaliges Teehaus hier. Und es ist wunderbar, weil die bauen hier gerade den neuen Pavillon des afrikanischen Architekten Francis Kere, der in Berlin lebt, in Deutschland Bezug, der lebt seit sehr langem in Berlin, hat eine große Retrospektive in München, baut das neue Parlamentsgebäude in Burkina Faso und baut eben für uns hier den Sommerpavillon. Die Galerie ist ja im Park und ist ein ehemaliges Teehaus, man sieht die Bäume von hier immer. Es gibt wirklich einen Bezug hier immer von innen zum Außenraum. Und es ist deshalb auch relativ intim, weil das sind nicht wirklich große Räume. Es gibt eben im Zentrum diesen einen relativ monumentalen Raum, der eigentlich immer das Herzstück ist. Und hier ist ja eigentlich, wenn man so will, die größte Arbeit, aber auch die Arbeit, die eigentlich alles zusammenfasst, Battle of Britain, wie nennt man das auf Deutsch?
Die Schlacht um Großbritannien.
Ja, genau, die Schlacht um Großbritannien. Und das ist eigentlich eine Zusammenfassung dieser ganzen Brexit-Schlacht des letzten Jahres. Und wenn man so will, ist es ein History Painting, es ist ein Historiengemälde,
ja.
Es ist ein panoramaartiges Historiengemälde. Denken wir, wenn man in ein paar Jahrzehnte wieder zurückschauen kann und sagen kann, das war 2016, 17 in England. Und hier
ist eine ländliche Atmosphäre hier, ne?
Ja klar, es hat natürlich auch mit dieser ganzen Stadt-Land-Frage zu tun, weil natürlich die Städte größtenteils gegen den Brexit sind, das Land war für den Brexit. Es hängt damit zusammen, dass es interessant, dass Rem Koolhaas zurzeit die Stadt, das Land verbindet. Er als der große Experte der Stadt widmet sich zurzeit einem Rechercheprojekt zur Countryside, zum Lande. Und es hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir viel mehr über Städte wissen heute als über das Land. Es ist so ein Blindspot. Und hier einfach auch der Versuch, mehr darüber zu erfahren. Die ganze Recherche ist da eingeflossen und man entdeckt in diesem Historiengemälde immer wieder, es ist ein Historiengemälde in der Form eines Teppichs, es ist gewebt als ein Teppich und man entdeckt eben in diesem Historiengemälde jedes Mal wieder was anderes. Es ist so dicht, dass man es eigentlich nie zu Ende sieht. Okay?
Okay. Und schon eilt Hans-Ulrich Obrist davon. Er eröffnet jetzt die Ausstellung mit Grayson Perry.
And I'm very, very excited to now have Grayson giving us a tour through the exhibition. I'm very deeply grateful to Grayson for having created all this amazing new work for the exhibition. Please give a very, very warm welcome to Grayson Perry.
Well, thank you all, good members of the media.
Ich gebe Ihnen eine ganz schnelle Führung durch die Ausstellung, 10 Minuten. Also nur ein kleiner Eindruck, was ich mir dabei gedacht habe. Hier das, was ich The Mantelpiece of Britain nenne, das Kaminsims Großbritanniens, der Ort, an dem die Briten gewöhnlich ihre Andenken aufbewahren. Alle Werke haben was mit dem Brexit zu tun, aber natürlich müssen sie auch danach weiter bestehen.
As well. So these are the two vases that some of you may have seen in the Channel 4 program that was broadcast last week.
Die beiden Vasen hier haben Sie vielleicht schon in der TV-Dokumentation Divided Britain gesehen. Die sind durch Crowdsourcing entstanden. Alle Motive darauf wurden von Menschen vorgeschlagen, die sich an meinem Twitter-Aufruf beteiligt haben.
And I love the fact that they've come out looking almost the same.
Und was mir am Ergebnis gefällt, dass beide Vasen, die der Befürworter und die der Gegner, fast gleich sind. Das erzählt uns vielleicht mehr über die britische Gesellschaft, als wir denken mögen. Und diese Vasen stehen vor meinem Wandbehang Battle of Britain. Viele Leute denken, ich hätte von Anfang an immer eine klare Idee für ein Werk. Tatsächlich ist das aber ein organischer Prozess. Also beginne ich zum Beispiel eine Landschaft zu zeichnen und auf halbem Wege merke ich, dass daraus eine Übersetzung von Paul Nashs Allegorie Battle of Britain aus dem Jahr 1941 entsteht.
It was a transcription of Paul Nash's Battle of Britain, because I really love that painting. And often, as an artist, a bit like musicians, they pick up snatches of tunes. Artists pick up snatches of other people's paintings. And so then I played on that idea.
Mit dieser Idee habe ich gespielt. Hier sind wir mitten in der Brexit-Debatte. Man sieht einen Lieferwagen der Supermarktkette Waitrose und ein UKIP-Graffiti. Und eines Tages in naher Zukunft, dachte ich mir, wird ein kleines Kind einen Regenbogen sehen und fragen, Mami, warum ist diese Wolke LGBT? Die Tapisserie an der Wand gegenüber heißt Map of Britain. Mit all den hohlen Phrasen, die sich in den öffentlichen Debatten der letzten Jahre entladen haben. Auf eine Art ist das auch eine Interpretationshilfe für den Raum. Und in die Mitte des Raums habe ich Our Mother, ein älteres Werk von mir, platziert, als Anker. Denn sie steht für den Flüchtling schlechthin. Sie schleppt den ganzen sozialen und kulturellen Ballast der Frauen in der Welt.
Of the women of the world, and so she's there as a kind of weighty thing to sort of say, yeah, these aren't just nice colored things. Okay, onwards.
Dieser Raum hat am meisten mit dem Titel der Ausstellung zu tun, mit dem Thema Popularität, the most popular exhibition ever. Und mit diesem Holzschnitt hier, Artist Reclining, ging es mir wieder, wie eben schon erwähnt. Ich hatte Lust, eine schicke Nackte zu malen. Und dann war mir bewusst, dass die Leute mich als Künstler immer genauso interessant finden, wie die Kunst, die ich mache. Also, warum das nicht zum Inhalt machen? Also, das bin ich in meinem Studio als Nackte, oder sagen wir, in der Fantasieversion einer Nackten, mit meinem Kater Kevin.
That piece over there, A Visitor Figures, is about the Art Newspaper Supplement.
Auf der Vase da drüben geht es um die Beilage in der Art Newspaper, in der die Ausstellungen stehen, die am meisten Besucher im Jahr hatten. Das fasziniert mich. Denn es gibt zwei Dinge, woran sich Künstler messen. Zum einen den Preis, den ihre Werke auf Auktionen erzielen, und zum anderen die Besucherzahlen. Daher kommt der Titel der Ausstellung. Und das Schwein hier ist ein Brexit-Sparschwein. Da kann man entsprechend seiner Gesinnung Geld reinwerfen.
Everything, of course, is much more complicated and nuanced, you know.
Thank you so much.
Oh, what's the best part? Oh.
Applaus für den Künstler Grayson Perry. Und da ist sie wieder, die Ironie, die überall durchblitzt. Natürlich, sagt Perry, sei alles viel komplexer, als er das eben dargestellt habe. Und zu guter Letzt bekomme ich tatsächlich auch noch meine persönlichen 5 Minuten mit ihm, also ganz schnell. Ob er uns, dem deutschen Publikum, seine 2 Brexit-Vasen vorstellen kann?
Oh, okay. So, this is one of a pair of vases called Matching Pair.
Das ist eine der beiden Vasen, die ich anlässlich des britischen EU-Referendums im vergangenen Jahr gemacht und Matching Pair genannt habe. Es gibt also eine Vase für die Brexit-Befürworter und eine für die Gegner. Die Abbildung darauf habe ich crowdgesourced. Leute haben mir Bilder geschickt von sich und Dingen, die sie in England lieben, ihre Lieblingsmarken, Persönlichkeiten, die ihre Werte repräsentieren, sogar Tattoos. Sie haben auch ihre Lieblingsfarbe gewählt. Diese Vase ist überwiegend blau.
So this vase is dominantly blue because that was the Leaver's favorite choice.
Blue.
Blue.
Why that?
If you run a poll of people of what their favorite color is, it nearly always comes out blue.
Die Leute entscheiden sich immer für blau.
Russian artists in the 90s did a series of pictures called the Democratic Pictures where they scientifically polled people from each country what they liked and blue is always the dominant color on the whole. Yeah.
Okay.
Und wer ist da drauf?
They're just random people. I don't know who they are or what their names are.
Das ist eine zufällige Auswahl von Leuten, deren Bilder mir gefallen haben. Im Sinne des Crowdsourcing wirklich Zufall, aber es sind alles glückliche bekennende Brexit-Befürworter.
It was pretty random.
Okay,
but they do identify as and were happy to be identified as Leave voters in the referendum.
And you also put some logos on it and photos.
Sie haben auch Logos und Fotos eingearbeitet. Heinz Tomato Ketchup, Cadbury.
Vivian Westwood's in there somewhere,
yeah.
Probably, and the BBC. So these were all their favorite brands.
Das sind die Lieblingsmarken, nach denen ich die Leute gefragt habe. Ich finde das interessant, dass die Leute über solche Dinge auch durchblicken lassen, womit sie sich identifizieren. Zum Beispiel haben beide Seiten die BBC als eine Lieblingsmarke gewählt.
Both sides chose the BBC as their favorite brand.
Interessant, aber würden Sie sagen, es handelt sich dabei um gemeinsame Werte oder doch lediglich um gemeinsame Interessen?
I should say it's because we have, as British people, we have more shared identity than we have.
Ich glaube, dass uns Briten mehr verbindet als trennt. Dieselbe Kultur, dieselben Medien bis hin zu den Geschäften. Das trifft auf Brexit-Befürworter wie Gegner zu.
On the whole, Brexit. In the Brexit debate, the Leavers and Remainers have got more in common than they have that makes them different.
Das klingt, als blickten Sie gar nicht so pessimistisch in die britische Zukunft.
No, I have a realistic view, and half, and that involves being half optimistic.
Ich bin realistisch, und das heißt zur Hälfte optimistisch. War es nicht Tolstoi, der es so formulierte: Alle glücklichen Familien gleichen einander. Jede unglückliche Familie ist auf ihre eigene Weise unglücklich. Ich finde, damit wird man der Definition von Glück nicht gerecht, denn Glück ist eine ebenso komplexe Angelegenheit wie das Unglück. Das Negative schafft es ja nur in die Nachrichten, weil es das bessere Drama liefert. Ich finde das Positive hingegen genauso interessant. Das kommt jetzt vielleicht ein bisschen banal daher, aber mich interessiert das Banale. Mich interessieren Fragen wie, was macht Leute glücklich?
I'm kind of interested in that banality of like, what makes people happy? And when these people, the Leavers and Remainers, sent me photographs of things that they loved about Britain.
Die Fotos, die mir Brexit-Befürworter und Gegner geschickt haben, waren Fotos von ganz alltäglichen Dingen. Der örtliche Pub, das Frühstück, das Gespräch mit Freunden, der Spaziergang mit dem Hund, der Sonnenuntergang am Meer. Das sagt uns in seiner Banalität noch viel, nämlich, dass wir das, was uns glücklich macht, feiern sollten.
Because these are the sorts of things that make us all happy.
Können wir uns noch mal die andere Vase angucken, die der Remainers? Die ist ja genauso groß, fast jedenfalls.
Almost the same size, because it was a very close vote, of course.
Ja, genau, fast. Denn es war ja eine knappe Abstimmung. Also hier sieht man die Bilder, die mir die Brexit-Gegner geschickt haben. Zum Beispiel diese silbrig glänzenden Abbildungen ihrer Tattoos. Oder hier ein kleiner Stadtplan von Hackney. Das ist der Stadtteil von London, in dem die meisten Leute für Remain gestimmt haben. 80% oder so. Sehr multikulturell. Da leben jüngere, linksgerichtete und gut ausgebildete Leute.
Es ist eine sehr diverse Gesellschaft, sehr jünger, left-leaning. And probably more highly, university educated.
Fühlen Sie sich denn auf irgendeine Weise mit den Brexit-Befürwortern verbunden?
I feel more empathetic to the Brexiteers after talking to a lot of them.
Ich kann mich besser in sie hineinversetzen, seitdem ich mit ihnen geredet habe. Der große Fehler der Brexit-Gegner war ja, dass sie in ihrer Kampagne die Befürworter als dumm verunglimpft haben. Das wiederum hat der Leave-Kampagne in die Hände gespielt. Die Leute reagieren auf so etwas empfindlich.
People reacted badly to being thought of as stupid.
Ich finde es interessant, dass ihre Kunst sehr von handwerklichen Traditionen geprägt ist. Nicht nur die Keramikarbeiten, auch die Stickereien oder Wandbehänge. Aber dann gibt es eben auch starke popkulturelle Einflüsse. Was ist Ihr Verhältnis zum Populären?
Erstmal sind die Leute in meinen Ausstellungen nicht verunsichert. Ich biete ihnen etwas an, das sie kennen und einordnen können. Damit ist schon mal eine Verbindung hergestellt. Formal will ich nicht irritieren, formal bin ich ein Konservativer. Aber beim Inhalt werde ich radikaler. Das ist vielleicht das Grundprinzip meiner Kunst. Die politischen und sozialen Fragen der Gegenwart auf die traditionellen Formen und Techniken zu übertragen.
That's my basic shtick, if you like, is to use these very traditional media and forms and styles to put over very contemporary political social issues.
Sie genießen große Popularität. Fühlen Sie sich da als Künstler in Krisenzeiten umso mehr verantwortlich, politisch Stellung zu beziehen?
Ich glaube nicht, dass das der Auftrag von Kunst ist. Das Tolle ist ja, dass man als Künstler komplette Freiheit genießt. Natürlich spricht man der Kunst eine disruptive Kraft zu, aber als reifer Erwachsener, naja. Ich versuche, die Welt besser zu machen, ein kleines bisschen. Ich mache mir keine Illusionen, was meinen Einfluss betrifft. Das Schöne an der Kunst ist, dass mein Unbewusstes zum Unbewussten des Betrachters spricht. Und wenn sie ihn in positive Schwingungen versetzt, das ist gut.
Humane, that's good.
Thank you.
Okay, cheers. Right, hello.
Die Welt ein bisschen besser machen mit Kunst. Das will er, Grayson Perry. Das geteilte England wieder versöhnen. Miteinander ins Gespräch bringen. Ja, den Gedanken nehme ich mal mit beim Rausgehen aus der Serpentine Gallery, die jetzt die Türen hinter mir schließt. Und mir bleibt noch was anderes im Kopf. Diese Battle of Britain. Dass die Schlacht um England im ländlichen Raum ausgefochten wird, in der Provinz bei den Abgehängten. Stimmt das? Also Ben Smith zum Beispiel, der ist 34, arbeitet in London als Architekt und Denkmalpfleger und der hat auch für den Brexit gestimmt.
Hi, yes. Ben.
Hi, Marietta. Hi.
Ben, we both meet because
Ben, Sie gehören ja einer sehr speziellen Art an.
Danger species.
Ja, zu einer bedrohten Art. Unter den Akademikern gehöre ich auf jeden Fall zur Minderheit. Da haben die meisten für den Verbleib in der EU votiert. Das wirkt sich in meinem Alltag atmosphärisch aus. Ein Dialog gibt es kaum. Brexit-Befürworter haben ihre Ansichten. Und Gegner natürlich auch. Das ist der berühmte Elefant im Raum. Ich habe nicht die Erfahrung gemacht, dass die Leute wirklich offen sind und sich gegenseitig zuhören.
I've never really had many good experiences of people being open-minded and listening to the other side. But I try to do that myself.
Grayson Perry, der Künstler, der hier in der Serpentine Gallery ausstellt, der findet, dass es zwischen beiden aber auch viele Gemeinsamkeiten gibt.
So I bet he voted Remain, didn't he?
Wirklich? Er hat ja auch für den Verbleib votiert. Also, ich habe nicht mit Grayson Perry gesprochen. Aber es gibt doch so etwas wie Leave Culture und Remain Culture. Ich zum Beispiel kann zeitgenössische Kunst nicht ertragen oder moderne Architektur. Aus denselben Gründen, wie ich nach nationalstaatlicher Souveränität und traditionellen Werten strebe.
For the same reasons I prefer the traditional in art and culture and architecture.
Sie würden sich die Ausstellung also gar nicht anschauen?
Nein, würde ich nicht, weil ich seine Kunst nicht mag. Ich persönlich finde, wir sollten wieder zur traditionellen Malerei und zum Handwerk zurückkehren. Zeitgenössische Kunst ist eine Sackgasse, leblos. Gehen Sie doch mal in die Tate Modern. Die Leute schauen sich doch nicht die Kunst an. Sie sind dort, weil man dorthin geht. Das ganze System ist bankrott.
None of them are actually really looking at any of the art. They're just there because they know that they have to go there because they're in London and that, you know. I think it's bankrupt, a whole lot of it.
Das heißt, der Versuch von Grayson Perry, Leute über die Kunst wieder miteinander ins Gespräch zu bringen, kann nur ins Leere laufen?
Well, he's like a salesman, isn't he? He's figured out a very good niche there.
Ach, er agiert nur wie ein Verkäufer. Da hat er eine hübsche Nische ausgemacht, als einer aus dem Kunstestablishment, der seine Hand ausstreckt. Er will mit Leuten wie mir sprechen, mit dem Volk, um es bei Laune zu halten. Aber die meisten Leute durchschauen das. Schön für seine Karriere. Ich wäre von Grayson Perry beeindruckt, wenn er seine Wasserfarben auspacken und in Turners Fußstapfen treten würde. Ernsthaft.
Aber er beherrscht sein Handwerk, die Keramik, die Textilarbeiten.
Ja, er benutzt die traditionellen Techniken. Aber er unterwandert die Tradition, um sie zu verspotten und zum Ausdruck zu bringen, das ist Kitsch, das kann man nicht mehr machen. Ich finde aber, das Traditionelle hat einen Wert an sich.
Wenn wir mal in die Brexit-Zukunft schauen, wie wird sich das Vereinigte Königreich in, sagen wir, 50 Jahren verändert haben?
Oh gosh, that's a tough question. Hopefully there would have been a revival of all the historic art forms.
Ich hoffe, wir erleben dann ein Revival historischer Künste, ein goldenes Zeitalter für barocke Baukunst, wunderbare Kompositionen tonaler Musik.
Composers writing tonal music and playwrights and things like this.
Ihn erreicht Grayson Perry also nicht. Ben Smith, den jungen Architekten, der Brexit-Befürworter ist und jede Form von moderner Kunst ablehnt. Aber dieser Grayson Perry, der hatte ja die Ambition, die anderen eben auch wieder mit ins Boot zu holen. Da fragt man sich jetzt natürlich, wie macht man das? Reicht ein Twitter-Aufruf, reicht eine Fernsehshow, ein Sparschwein, in das beide Parteien ihren Groschen werfen? Bleibt Kunst am Ende doch nicht immer die Kunst der anderen? Und andersherum, wie wird sich denn der Brexit auf die Kunst und auf die kulturelle Landschaft auswirken? Darüber will ich sprechen mit Sally Talent, einer Frau aus der britischen Kunstszene, früher Kuratorin an der Serpentine Gallery, inzwischen Direktorin der Liverpool Biennale und Mitglied im Arts Council und damit auch mitverantwortlich für die Verteilung von Fördergeldern in Großbritannien.
Hi.
So this is how we feeling. Sally spielt mit einem gelben Sticker und den drückt sie mir dann in die Hand. Problematic steht da drauf.
Sally, a year ago before the Brexit vote.
Sally, vor einem Jahr, vor dem Brexit-Votum, gab es viele Künstler und Kulturschaffende, die zu mehr Engagement aufriefen. Wie haben Sie denn die Stimmung in der Kunstszene seither wahrgenommen? Gibt es so etwas wie eine produktive Wut? Es ist sehr interessant, dass Sie über diesen Zeitraum sprechen. Das ist passiert, als wir kurz davor waren, die Biennale zu eröffnen. Es hat diese Eröffnung ziemlich überschattet. Auch weil die Kunstwelt hier in Großbritannien immer sehr profitiert hat von der Bewegungsfreiheit der Leute, den unterschiedlichen Perspektiven, dem Wissen, das Menschen dadurch ansammeln konnten, dass sie an verschiedenen Orten Europas und der Welt lebten. Die Mobilität innerhalb Europas hat auch Menschen aus anderen Teilen der Welt erlaubt, hierher zu kommen und an unserer Konversation teilzunehmen.
And what I felt at first was anger, I would say, or confusion,
both in equal measure.
Was ich als erstes verspürt habe, war Wut, würde ich sagen. Oder Verwirrung. Beides zu gleichen Anteilen. Ich denke, niemand von uns hat wirklich geglaubt, dass das passieren würde. Als es dann soweit war und wir uns bewusst wurden, dass das die Entscheidung war, haben wir nach einer kurzen Phase der Trauer angefangen zu kämpfen. Die Künstler haben Möglichkeiten gefunden, diesen Auseinandersetzungen Ausdruck zu verleihen, zu verstehen, was die Auswirkungen auf unsere Institutionen und auf unsere Künstler sein werden, sowie auf die Bedingungen, unter denen wir die Rolle der Kunst sehen. Ich denke, das geht sehr tief. Ich bin in einer Welt aufgewachsen, die immer größer geworden ist. Unsere Dialoge haben davon profitiert, von anderen Orten der Welt zu lernen. Und für mich hat sich das angefühlt, als ob wir uns ausdehnen. Und nun ziehen wir uns plötzlich wieder zusammen und schließen unsere Türen. Und ob uns das gefällt oder nicht, das hat unmittelbare Auswirkungen. Ich habe eine ganze Menge Freunde, die sich unsicher sind, ob sie die britische Staatsbürgerschaft beantragen sollen. Sogar Leute, die hier schon jahrelang arbeiten und hier Kinder haben, die nun aber zu spüren bekommen, dass sie keine offiziellen Staatsbürger sind. Der Antragsprozess für die Staatsbürgerschaft ist sehr mühselig. Ich finde das eine sehr verwirrende Zeit. Meiner Ansicht nach haben die Leute nicht für, sondern gegen etwas abgestimmt.
Nämlich gegen was?
Es ist Rassismus. Was sonst? Wenn man nach allem, was gewesen ist, eine Gesellschaft dazu legitimiert, zu sagen, wir mögen die Leute nicht, die hierher gezogen sind. Das ist es, was UKIP gemacht hat. Wenn die Katze einmal aus dem Sack ist, wie kriegt man sie dann wieder hinein? Ich finde das schrecklich, denn was sie sagen ist ja, Leute wie du stehen für all diese liberalen Ideen, an die wir nicht glauben. Und da fragt man sich doch, seit wann glauben wir denn nicht mehr an Gleichheit oder Menschenrechte und wann sind wir zu so einer intoleranten Gesellschaft geworden? Ich bin nicht in so einer Welt aufgewachsen. Ich habe keinen privilegierten Oberschicht-Hintergrund. Ich habe die Vorteile einer freien Bildung genutzt, habe das öffentliche Schulsystem durchlaufen und meine Eltern und ich und die Leute um mich herum dachten, dass wir das Prinzip der Vielfalt verstehen. Vor ein paar Jahren ist gerade erst die Ehe für alle legalisiert worden. Und was wird jetzt aus diesem Land? Das ist in der Tat haarsträubend. Aber nur weil diese Ideologie im Aufwind ist, heißt es nicht, dass man sich ihr anschließen muss. Grayson Perry.
Just because this ideology is rising doesn't mean you have to join in. Grayson Perry. You asked me, did it produce a kind of constructive or productive anger?
Sie haben gefragt, ob es eine Art konstruktiver oder produktiver Wut hervorgebracht hat. Meines Erachtens besteht die Aufgabe der Künstler in der Gesellschaft darin, für uns alle unaussprechliche Ideen sowie unsere Hoffnungen und Ängste zu artikulieren. Das ist die Funktion der Kunst.
Wenn Sie sagen, Künstler müssen sich artikulieren, hat Kunst die Gesellschaft und Politik je beeinflusst? Ist die Kunst für den Betrachter am Ende mehr als ein angenehmes Medium der Inspiration?
Ich glaube, dass die Kunst nicht getrennt von der Gesellschaft existiert. Wenn eine Gesellschaft in ihrem Kern keine Kunst hat, damit meine ich einen funktionierenden kulturellen und kreativen Sektor, der der Gesellschaft ermöglicht, gesund und artikuliert zu bleiben und alle unsere Befürchtungen und Hoffnungen anspricht. Wenn das eingeschränkt wird oder nicht richtig funktioniert oder vom Rest der Gesellschaft abgekoppelt ist, dann haben wir ein Problem. Ich akzeptiere also diese Vorstellung nicht, dass die Kunst getrennt von der Gesellschaft besteht. Was Künstler von der Gesellschaft trennt, sind die Institutionen, die wir errichten.
An welche Institutionen denken Sie da?
Im besten Fall sollte eine Institution, eine Galerie, ein Kunsthaus, ein Ort sein, der Leute zusammenbringt, der die Möglichkeit bietet, in aller Welt miteinander zu sprechen. Also sollten Galerien ihre Rolle als Plätze der Hoffnung und der Wut wahrnehmen. als Orte, an denen Dinge gesagt werden können, die woanders nicht gesagt werden können. Und ich glaube, sie bemühen sich sehr, das zu schaffen. Von Aussagen, die es sich einfach machen, im Sinne von, unsere Kunsthäuser sind ja so elitär geworden und haben sich von der Gesellschaft abgespalten, von denen halte ich nicht viel. Ich bin da nicht Graysons Meinung, ehrlich gesagt.
Dass man mal den Elfenbeinturm verlassen sollte.
Ich denke, den haben wir vor langer Zeit verlassen. Ich war noch nie im Elfenbeinturm. Sie sollten nach Liverpool kommen und sich das mal ansehen. Es stimmt vielleicht, dass einige Museen sich schwer damit getan haben, auch an die Besucher zu denken. Aber ich sehe da große Fortschritte. Wie sie sich um die Jugend kümmern, sie mit ihren Programmen ansprechen, wie sie die Vielfalt der Kuratoren erhöhen, internationaler denken. Ebenso die Kunstvereine hierzulande, aber auch in Deutschland. Überall werden Kunstinstitutionen aufgebaut. In kleinen Städtchen, auf dem Land, in Großstädten, nicht nur in London. Meine Erfahrung bei der Arbeit im öffentlichen Sektor in diesem Land, ich kann hier nur über das Vereinigte Königreich sprechen, ist, dass immer Fragen nach dem Publikum gestellt werden. Immer.
Und meine Erfahrung von Arbeit im öffentlichen Sektor in diesem Land, ich kann nur wirklich sagen, about the UK is that all the time questions are asked around audience. I think it's complicated. Where I see the disconnect, if there is one.
Wo ich das Abkoppeln sehe, wenn es denn eins gibt, dann in der Regierungspolitik, das Fach Kunst aus dem Stundenplan der Schüler zu nehmen. Ebenso spaltend ist es, wenn Schul- oder Uni-Gebühren verlangt werden. Die Probleme, die wir haben, sind also in unserer Gesellschaft und ideologischer Art. Aber nicht unbedingt die Probleme der Kunst selber. In diesem Land sind Klassenzugehörigkeit und Bildung immer noch ein sehr großes Thema, sehr spezifisch für Großbritannien. Und das bedeutet für mich, dass wir uns um unsere Zukunft Sorgen machen sollten, nicht um die Gegenwart. So wie ich das sehe, wird es schlimmer werden. Worum wir uns in der Tat auch sorgen sollten, sind die Auswirkungen der finanziellen Kürzungen. Die werden zu einem großen Problem werden. Ich halte das für ideologisch motivierte Kürzungen der Regierung, denn was dadurch eingespart wird, ist verschwindend gering. Hier geht es nicht darum, an einer Stelle etwas einzusparen und es woanders ausgeben zu können, sondern darum, Ideen der Linken zu zerstören. Kunst ist ein grundlegendes Menschenrecht.
Wie viel Förderung bekommen Sie von der EU? Oder geht es Ihnen um die Gelder, die die britische Regierung künftig möglicherweise nicht mehr zahlen wird?
Wir haben alle seit langer Zeit keine Budgeterhöhungen mehr erhalten. Mit wir meine ich die staatlich finanzierten Einrichtungen. Ich erhalte zum Beispiel Geld vom Arts Council England, von der Stadt und diversen anderen Quellen, auch europäischen. Aber diese Zahlungen sind schon lange nicht mehr erhöht worden. Was bedeutet, dass wir nicht wachsen können? Wir können überleben, aber nicht wirklich gedeihen. Und wollen wir nicht, dass unsere Einrichtungen sich entwickeln? Natürlich wollen wir das. Das ist die eine Seite. Aber wir erwarten auch in der Tat stark eingeschränkte Möglichkeiten seitens der lokalen Regierungen, die Kunst zu unterstützen. Das wird vor allem außerhalb Londons ein Problem sein. Die Stadtregierung von Liverpool hat große Anstrengungen unternommen, um die Kultur zu fördern und versteht die Problematik. Unser Bürgermeister wird oft zitiert mit den Worten, Kultur ist der Treibstoff unserer Generationen. Wie kann man im Spätkapitalismus eine Wirtschaft noch neu erfinden, insbesondere eine industrielle Ökonomie? Wir sind eine arme Stadt. Was wir in dieser Stadt sehen, sind schlecht bezahlte Servicejobs und eine hohe Arbeitslosigkeit. In Großbritannien gibt es eine große Ungleichheit, was die Ressourcenverteilung und die ökonomische Gerechtigkeit betrifft. Das ist ein reales Problem für uns. Und die Kultur spielt dabei auch eine Rolle. Wir brauchen Künstler, um dieses Problem anzugehen. Wir müssen neue Ideen entwickeln, denn alles, was wir bisher probiert haben, hat nicht funktioniert. Dieses Land erzielt große Gewinne aus seiner Kreativwirtschaft. Das dürfen wir nicht einfach so eingehen lassen.
Glauben Sie, dass der Ausstieg der Briten aus der EU die kulturelle Landschaft hierzulande verändern wird?
Ich denke schon. Das ist in der Tat beängstigend. Natürlich kann ich jetzt all die Dinge sagen, die erwartet werden, wie wir werden weiterhin international arbeiten. Und das stimmt ja auch. Ich leite eine Organisation, die sich über den internationalen Dialog definiert und auf Verbindungen mit Kollegen überall auf der Welt gründet. Ich bin dauernd auf Reisen und hole Künstler hierher. Das werden wir natürlich auch weiterhin so machen. Aber ich merke, dass das schwerer wird. Jetzt ist es schon schwieriger, Visa zu bekommen als vorher. All die talentierten Menschen, die in unseren Museen und Galerien und auch an den Universitäten tätig sind, Tausende von Europäern, die aufgrund des bisherigen Visasystems hierher kommen konnten, werden davon betroffen sein.
Working here or coming here through the kind of benefits we have of the visa systems, that's going to affect us.
Wird es auch um die Frage gehen, welche Art von Kunst in den Museen gezeigt wird, welche Kunst produziert wird? Vor kurzem zum Beispiel hat der Künstler Bob und Roberta Smith sich besorgt darüber geäußert, dass die Briten sich auf die Rückkehr des Tudor-Stils einstellen müssen.
I think so. I'm feeling really distressed. Yes. I believe there's going to be challenges.
Ich glaube schon. Ich bin wirklich in Sorge. Aber ich glaube auch, dass wir einen Weg finden werden, der weiter nach vorne geht. Was noch schädigender ist, und da sehe ich jetzt schon Auswirkungen, betrifft die kleinen Galerien und Museen überall in Großbritannien, die ganz kleinen, denen 100% der Finanzierung gestrichen worden ist. Die machen dann einfach dicht. Man sieht also diese kulturellen Werte, die einfach verschwinden. Der andere Aspekt ist, dass man bisher einfach losgehen und zum Beispiel in Berlin studieren, als Künstler ein DAAD-Stipendium beantragen konnte. Dass britische Künstler diese Gelegenheiten in Zukunft nicht mehr haben werden, ist schon besorgniserregend.
Wird der Brexit auch Auswirkungen haben auf den internationalen Kunstmarkt? Was glauben Sie? Wird der die großen Player sogar stärken, während es für die Kleinen schwieriger wird?
Ich weiß nicht genau, was passieren wird. Wir können uns zum Beispiel noch bis 2021 für europäische Finanzierungen bewerben und jetzt wie verrückt Antragsformulare ausfüllen. Und wir können auch als Partner bei Anträgen und Angeboten anderer mitlaufen. In der Vergangenheit konnten wir diese Angebote selber vorbringen als Hauptantragsteller. Natürlich haben wir nach wie vor ganz wunderbare und starke Beziehungen zu unseren europäischen Partnern, die auch weiterhin bestehen werden. Was den Markt betrifft, glaube ich, dass die Leute nun woanders mit Kunst handeln werden, zum Beispiel in die Schweiz gehen werden. Das wird sicher auch London betreffen. Wir werden sehen, ob die Galerien bestehen bleiben.
Grayson Perry hat ja gesagt, als Künstler finde ich dieses Brexit-Votum aufregend. Aber kein Zweifel, es wird ein Desaster werden. Was denken Sie?
Ich denke, die Vorstellung ist sehr gefährlich, dass nur weil eine Veränderung kommt, diese auch aufregend sein muss. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns angesichts dieser Entwicklungen weiterhin unseren Optimismus bewahren und jetzt nicht anfangen, irgendeine Art von Selbstzensur auszuüben. Gleichzeitig sollten wir die Tatsache aber auch nicht unterschätzen, dass diese Entscheidung über Generationen hinweg Schäden anrichten wird. Grayson nimmt die Position des Künstlers ein. Er hat also die Freiheit, so zu sprechen, wie es jemand mit politischer Verantwortung vielleicht nicht könnte. Und ich finde, er leistet großartige Arbeit zu Themen wie Klasse oder Gender. Ich glaube, er wollte vielleicht einfach provozieren. Als Künstler ist es ja auch sein Job, ein Provokateur zu sein. Ich befürworte also seinen Mut und seine freie Meinungsäußerung. Ich stimme einfach nur nicht in allen Punkten mit ihm überein. Aber das ist gut so. Er würde das mit Sicherheit gutheißen. Er hat die Rolle einer öffentlichen Figur angenommen und das ganz großartig gemacht. Ich finde, dass Grayson auf großartige Weise mit der Promi-Kultur spielt. Das ist natürlich ein Balanceakt. Aber ich finde, er macht das toll. Ich bin persönlich nur wirklich besorgt über die Auswirkungen, die der Brexit auf uns haben wird, und kann mich ihm, was dieses Statement betrifft, deshalb nicht so ohne weiteres anschließen. Mit all dem, was zurzeit passiert, ist das keine Welt, die leicht zu verstehen ist. Alles, was wir tun können, ist versuchen, standhaft zu bleiben und im Kopf zu behalten, wie wir angesichts eines, meines Erachtens, wieder aufkeimenden Faschismus widerstehen können.
Art of Brexit. Eine Mikrokosmos-Reportage von Marietta Schwarz.
Sprecher: Susanne Reuter, Florian Felix Wey und Christian Raphansel. Ton und Technik: Ernst Hartmann und Jens Müller. Redaktion: Barbara Schäfer. Produktion: Deutschlandfunk 2017.